Christus ist der kommende Yahweh. In Johannes 1,23 nimmt Johannes der Täufer hinsichtlich des Sohnes Gottes direkt auf Jesaja 40, Vers 3 Bezug, was beweist, dass Jesus der kommende Yahweh und Gott ist, der gemäß Jesaja 40, Vers 10 bei seiner Ankunft Lohn mit sich bringt. In diesem Kontext belegt Jesaja 62, Vers 11 und 12 ebenfalls, dass Jesus Yahweh ist, der Erretter der Tochter Zion. Der Kommende ist gemäß Offenbarung 22, Vers 20 der Herr Jesus, also Yahweh Jesus. Johannes 1, 23. Er sprach: Ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste, macht gerade den Weg des Herrn, wie Jesaja, der Prophet, gesagt hat. Jesaja 40, Vers 3. Eine Stimme ruft: In der Wüste bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jesaja 40, Vers 10. Siehe, der Herr, Herr, kommt mit Kraft, und sein Arm übt die Herrschaft über ihn aus. Siehe, sein Lohn ist bei ihm, und seine Belohnung geht vor ihm her. Jesaja 62, 11 und 12. Siehe, der Herr lässt es hören bis ans Ende der Erde hin. Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein Heil kommt. Siehe, sein Lohn ist bei ihm, und seine Belohnung geht vor ihm her. Und man wird sie nennen das heilige Volk, die Erlösten des Herrn, und dich wird man nennen die Gesuchte, die nie mehr verlassene Stadt. Hinsichtlich Jesaja 40, Vers 3 schreibt Johannes Pflaum in Jesus ist der Yahweh des Alten Testaments Folgendes: Es ist bei Jesaja Yahweh selbst, der zu seinem Volk kommt. Auch im weiteren Textzusammenhang spricht der Prophet nicht vom Auftreten des Messias und von seinem Wirken, obwohl dieser eindeutig gemeint ist, sondern von Yahwehs Handeln und seinem Dienst. In dieser Schriftstelle finden wir sowohl eine eindeutige Prophetie auf das erste wie auch auf das zweite Kommen des Messias. Aber alles, was der Messias tun wird und seinen Dienst umschreibt, vollbringt niemand anders als Yahweh selbst. Die Prophezeiung Jesajas für Jerusalem: Siehe da, euer Gott wird sich mit der Wiederkunft Christi zum ersten Mal erfüllen. Die hat sich schon das erste Mal beim ersten Kommen des Messias erfüllt. Sowohl die Namen des Messias wie auch die Selbstoffenbarung Yahwehs im Buch Jesaja machen deutlich, dass der verheißene Messias nur Yahweh selbst sein kann. Die vorgeburtliche Transzendenz, der Anfang und die Vollendigung Jesu. Die Annahme der seinsmäßigen Trinität, die keinen Beginn hat, sondern gemäß der Ergänzung des athanasischen Glaubensbekenntnisses seit Ewigkeit im Sinne von Unendlichkeiten besteht, ist also wegen des Anfangs, Alpha, und der Vollendigung Gottes, Omega, zum Teil falsch. Vorstellung der Ewigkeiten als nie endende Zeiträume ist unbiblisch und zutiefst unlogisch. Siehe hierzu den Artikel Ewig ist nicht unaufhörlich zum Thema Allversöhnung. Durch die Herausgabe Jesu aus dem Vater verlor er das Überräumliche und Überzeitliche. Jesus bildete aber mit der Vaterhypostase, die jenseits von Zeit und Raum verblieb, und lediglich im Sohn in der Begrenztheit der physikalischen Existenz eintauchte, nach wie vor eine untrennbare Einheit. Das heißt, Jesus blieb, obwohl er jetzt Sohn Gottes war, weiterhin Gott. Aus diesem Grund wird er gemäß der älteren, das heißt maßgeblichen Textzeugen in Johannes 1,18 als der alleinig gewordene Gott bezeichnet, denn seine göttliche Essenz kam ihm nicht abhanden. Hier die Lutherbibel 2017 in diesem Vers: eingeborener Gott. Und die Zürcher Bibel: einzig geborener Gott. Johannes 1,18 drückt unmissverständlich aus, dass uns die Hypostase Gott Sohn, die Hypostase Gott Vater herleitet. Es geht hier nicht darum, dass uns ein erschaffenes Wesen den unitaristischen Gott bekannt macht, sondern es ist der einzige aus Gott geborene Gott, welcher Gott offenbart und in dem die Liebe Gottes erwiesen wird. Jesus ist der einzige seiner Art. Es tut nichts zur Sache, dass frühe Christen angeblich selten zitierten, dass der Sohn der alleinig gewordene Gott ist. Hier folgt die Textfassung des Verses in der Davar-Übersetzung. Johannes 1, Vers 18. Denn Gott hat nicht einer jemals gesehen, der alleinig gewordene Gott, der gekommen Seiende in die Leibesbuch des Vaters, jener leitet ihn her. In dieser Bibelstelle geht es darum, dass der Wort Gott innerhalb des außerzeitlichen Gottes zum Vater, genauer gesagt zu dessen Leibesbucht, Schoß, hinüberwechselte, zu ihm hin war. Von wo aus er später gemäß Psalm 2,7 geboren werden konnte. Hierbei war der im Anfang, also der Heilige Geist, der den Vater mittels des wesenhaften Wortes befruchtende, sodass eine Selbstzeugung Gottes vorliegt, nach welcher der Gottsohn aus dem Gottvater herausgegeben werden konnte. Noch bevor irgendetwas geschaffen war, gab Gott in Gott hinein und gebar Gott aus sich selbst. Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 15. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Von seiner ontologischen, also seinsmäßigen Herkunft aus der dreieinigen Gottheit her gesehen, ist Jesus also ohne jeden Anfang Gott. Was sein Dasein in Raum und Zeit angeht, ist er aber, obwohl stets Gott bleibend, der einen Anfang habende und der Alpha aller Schöpfung seiende Sohn Gottes. Indem er den Theologen Weber zitiert, erklärt Manfred Macher in Jesus Christus Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit Folgendes. Unter der Präexistenz Jesu Christi verstehen wir seine personenhafte Existenz vor der Fleischwerdung Geburt. Wir beginnen hier unser Studium der biblischen Aussagen über Christus, da diese Lehre heilsentscheidende Wichtigkeit besitzt. Gibt es keine Präexistenz Jesu Christi, so gibt es keine Trinität. Dann wäre Jesus nicht Gott, sondern ein Lügner. Das gesamte Heilsgeschehen am Kreuz und Ostermorgen unserer Errettung beruht auf der Tatsache der ewigen Existenz Jesu Christi. Der Herr ist der Mittelpunkt des ewigen Ratschlusses Gottes. Die relative Stellung Jesu als Sohn wird dann enden, wenn er gemäß 1. Korinther 15, 28 als Vollendung Omega der gesamten Schöpfung schließlich wieder hinein in den Gottvater zurückkehrt, sodass sein einstiger, überzeitlicher Zustand in Gott wiederhergestellt sein wird. Dann ist auch seine ewige Priesterschaft beendet, die mit seiner Geburt aus Gott für alle Geschöpfe begann. Der griechische Begriff Omega markiert das Ende Gottes in Zeit und Raum. Selbstverständlich beschreibt er aber kein gänzliches Aufhören seiner Person. 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 28. Wenn ihm aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Der Weg hinaus, die Schöpfung und der Rückweg wieder hinein in den göttlichen Ursprung gibt Römerbrief Kapitel 11, Vers 36 folgendermaßen wieder. Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das ursprüngliche Sein des Sohns geht weit über die in Kolosser 1,15 bezeugte Ebene einer Ebenbildlichkeit mit dem unsichtbaren Gott hinaus. Denn gemäß Philipperbrief Kapitel 2, Vers 6 war Jesus in seinem präexistenziellen Wesen mit ihm total deckungsgleich. Philipperbrief 2, Vers 6. Der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Der Sohn stimmte mit dem Vater absolut überein. Isa, Iso ist nicht dasselbe wie Hom oder Homo. Deshalb ist die Übersetzung dieses Begriffs an dieser Stelle mit gleich falsch. Es geht um eine exakt übereinstimmende Gleichheit, nicht nur um eine Ähnlichkeit. Die Davar-Übersetzung gibt die ursprüngliche Identität des Sohnes mit dem Vater in Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 6, folgendermaßen wieder. Er, der in Gestalt Gottes unten anfangend das Übereinsein samt dem Gott nicht als Rauben einstufte. Juden begriffen sofort, dass sich Jesus zu Gott machte, als er sagte, der Sohn des einzigen Gottes zu sein. Matthäus 26, die Verse 63 bis 67. Jesus aber schwieg, und der hohe Priester sagte zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus spricht zu ihm, du hast es gesagt. Doch ich sage euch, von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen, zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach, er hat gelästert. Was brauchen wir noch Zeugen? Siehe, jetzt habt ihr die Lästerung gehört. Was meint ihr? Sie aber antworteten und sprachen, er ist des Todes schuldig. Dann spieen sie ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Einige aber schlugen ihn ins Gesicht. Jesus konnte so etwas nur behaupten, wer vor seinem Herauskommen aus dem Vater tatsächlich völlig übereinstimmend eins mit diesem gewesen war, also dessen Natur besessen hatte. Auch in Philipper 2,6 steht im Griechischen nicht Hom oder Homo gleichgeschrieben, sondern Isos überein. Man beachte, dass für die Juden ein kollektives oder sogar universelles Kind-Vater-Verhältnis zu Gott existierte. Dieses aber mit der Aussage Jesu, der einzig geborene Gott und Sohn Gottes zu sein, nicht verwechselt werden sollte. Die individuelle und damit exklusive Gottessohnschaft Jesu war in den Ohren der Israeliten eine lästerliche Ungeheuerlichkeit, denn das Wesen des Messias konnte ihrer Ansicht nach nicht über das eines Menschen hinausgehen. Der von ihnen erwartete Gesalbte musste ein Mensch aus der Linie Davids sein. Johannes 5, 17 und 18. Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Darum nun suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat aufhob, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte und sich so selbst Gott gleich machte. Der Glaube an Jesus bedeutet, auf felsenfest zu vertrauen, dass er, der aus Gott herausgekommene, ausgegangene, hier im Sinne von geborene und später von ihm entsandte Christus ist, also der einzige Sohn des lebenden Gottes. Johannes 16, 27. Denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. 1. Johannes Kapitel 5, Vers 1. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und jeder, der den liebt, der geboren hat, liebt den, der aus ihm geboren ist. Der Heilige Geist gemäß Johannes 15, 26, der Geist des die Wahrheit seienden Vaters ist, stammte der Sohn auch bei seiner Inkarnation, also bei seiner Fleischwerdung als Mensch, aus dem Gottvater, war aber bereits vor dem Dasein der Schöpfung der Sohn Gottes und Gott und wurde es nicht erst durch seine Geburt als Mensch. Wenn ihr nun den Sohn des Menschen dahin auffahren seht, wo er vorher war, Johannes 3,13, und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Die Kinder Israels hätten bereits zur Zeit des Alten Testaments aus Sprüche 30,4 wissen müssen, dass Yahweh, der einzig wahrhafte Gott, einen Sohn hat, der somit zumindest ein zweieiniger Gott ist. Sprüche 30, Vers 4. Wer ist hinaufgestiegen zum Himmel und herabgefahren? Wer hat den Wind in seine Fäuste gesammelt? Wer hat das Wasser in ein Tuch eingebunden? Wer hat aufgerichtet alle Enden der Erde? Was ist sein Name und was ist der Name seines Sohnes, wenn du es weißt? Weil Jesus gemäß Epheserbrief Kapitel 4, Vers 8 in die Höhe hinaufstieg und Gefangenschaft gefangen führte, ist er Jahwe. Denn dies wird im Psalm 68, 19 vom Gott Israels ausgesagt. Epheser 4, Vers 8. Darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat er Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Psalm 68, 19. Du bist hinaufgestiegen zur Höhe, du hast Gefangene weggeführt, hast Gaben empfangen bei den Menschen und sogar Widerspenstige sind bereit, sich, ja, Gott zu unterwerfen. Weil in 2. Samuel 7, die Verse 11 bis 14, davon die Rede ist, dass der verheißene, ewige König nach dem Tod Davids erweckt werden wird, kann es sich hier in erster Linie nicht um Salomo handeln, denn letzterer war zu diesem Zeitpunkt bereits erwachsen und sein Thron blieb nicht für ewig bestehen. Salomo ist in diesem Kontext lediglich ein Bild auf einen unverhältnismäßig größeren Regenten und Sohn Davids. Wie Vers 14 zeigt, geht es hier um Jesus Christus, den sündlosen Sohn Gottes und leiblichen Nachkommen Davids, der die Schuld der Welt auf sich nahm und dafür gerichtet wurde. Gottes Sohnschaft Jesu bestätigt Paulus, indem er in Hebräer 1,5b auf 2. Samuel 7,14 Bezug nimmt. Ein ewiger Regentschaftsthron bedarf eines ewigen Königs, der auf ihm sitzt. 2. Samuel 7,11-14. Und zwar seit dem Tag, da ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe und ich verschaffe dir Ruhe vor all deinen Feinden, so verkündigt dir nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus machen wird. Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich deinen Nachkommen, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen und werde sein Königtum festigen. Er wird meinem Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Wenn er verkehrt handelt, werde ich ihn mit einer Menschenrute und mit Schlägen der Menschenkinder züchtigen. Hebräerbrief, Kapitel 1, 5b, in der Davar-Übersetzung. Ich werde ihm zum Vater sein und er wird mir zum Sohn sein. Der Sohn wird als Herr, Yahweh und Gott bezeichnet und angebetet. Wenn Christen ein Problem damit haben, den Sohn Gottes Gott zu nennen, liegt es oftmals daran, dass sie meinen, dadurch würde Jesus mit dem Gott Vater oder dem gesamten trinitären Gott gleichgesetzt werden. Gegner der Dreieinigkeit befeuern diese falsche Annahme und bekämpfen sie zugleich als ein Strohmann-Argument, indem sie spitzfindig Öl ins Feuer gießen, um Verwirrung zu stiften und die Trinität zu widerlegen. Mitunter springen sie in ihrer Unlogik und ihrem fehlenden geistlichen Verständnis findig im Dreieck herum. Viele Menschen verstehen nicht, dass jeder Teil der dreieinigen Gottheit Gott genannt werden darf und Gott ist nicht nur die Hypostase Vater oder der dreieinige Gesamtgott. Der Gottsohn ist nicht mit dem Gottvater identisch, sondern ein gesonderter Teil der Trinität, ein einzelnes Wesen und eine einzelne Person. Gleichwohl ist Jesus, obwohl selbst als Sohn bezeichnet, von seinem Ursprung aus derselben göttlichen Essenz her gesehen, nicht weniger Gott als der Gottvater oder der Gott Heilige Geist. Der Sohn Gottes machte sich Gott nicht gleich, die Elberfelder Übersetzung in Johannes 5, Vers 18 ungenau übersetzt, sondern er ist Gott. Er war, ist und bleibt es immer, auch in seiner niedrigen Form als er in seine Schöpfung hinabstieg und dabei die göttliche Herrlichkeit ablegte. Jesus ist kein anderer Gott. Der wahre, eine und einzig seiende Gott der Christen ist der Gott Vater, der Gott Sohn und der Gott Geist. Seine drei Teile sind er selbst. Der Gott Vater gehört nicht weniger dem dreieinigen Gott an, wie der Gott Sohn oder der Gott Geist. Dennoch ist er das organische Haupt der trinitären Einheit. Gemäß Johannes 20,17 hat Jesus zusammen mit uns denselben Gott und Vater und ist dennoch unser Herr und Gott, wie Johannes 20,28 zeigt. Johannes 20,17, Jesus spricht zu ihr, berühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen. Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Johannes 20,28. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Es sollte beachtet werden, dass Jesus dem Thomas nicht widersprach, als dieser ihn direkt als seinen Gott bezeichnete. Benedikt Peters schreibt in kai.org.de bezüglich Johannes 20,28 folgendes. Interessant ist wiederum die Frage nach dem Artikel. In Johannes 1,1 hatte die Neue Weltübersetzung aus dem Fehlen des Artikels geschlossen, mit Theos könne nicht Gott selbst, sondern nur irgendein anderer Gott gemeint sein. Hier nun steht der Artikel Ho Theos Mu, ein Gott. Müssten wir daraus auch nach der Logik der Neuen Weltübersetzung nicht schließen, dass Thomas seinen Herrn wirklich als den alleinigen Gott anspricht? Noch stärker als die Grammatik liegen die theologischen Implikationen. Ist Christus nicht der alleinige Gott, dann hat er selbst einen Jünger dazu verführt, jenes Gebot Gottes zu brechen, das er einst dem Satan entgegengehalten hatte. Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Matthäus 4, Vers 4. Kein Mensch darf einen anderen Gott anbeten als den ewigen Gott. Warum muss Jesus Christus selbst der ewige Gott sein? Oder aber er hat es ruhig angesehen, wie Thomas das erste der 10 Gebote bricht. Es wäre für den Sohn ebenfalls kein Problem gewesen, sich zum Beispiel dem Juden Nikodemus als der Gott Israels und Schöpfer der Welt zu offenbaren. Kurz bevor Stephanus starb, betete er zum Sohn Gottes, welchen er Herr Kyrios nannte. Der Jerusalemer Diakon bat Jesus darum, die an ihm begangene Schuld der Juden zu vergeben. Apostelgeschichte 7, die Verse 59 und 60. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und niederkniend rief er mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Dies zeigt, dass Jesus der anbetungswürdige Gott ist, denn nur Gott ist der Kyrios und Retter der Welt. Allein Gott vermag Sünden zu vergeben. Kolosser 3,13 und Markus 2,7 und 10 belegen diesen Umstand. Markus 2,7 und 10. Was redet dieser so? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben außer einem? Gott? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, spricht er zu dem Gelähmten. Benedikt Peters erklärt, Apostelgeschichte 7 betreffend, auf kai.org.de, nun nimmt sich die Neue Weltübersetzung heraus, in Vers 60 Herr mit Jehova zu ersetzen. Die Neue Weltübersetzung hat an 237 Stellen das griechische Kyrios durch Jehova ersetzt. Woher nimmt sie das? Lukas schrieb die Apostelgeschichte griechisch. Er schrieb nichts anderes als Herr, griechisch Kyrios. Und er schrieb es natürlich bewusst. Wenn Stephanus zuerst sagt Herr Jesus, Kyrios Jesus, und dann Herr, dann wendet er sich beide Male selbstverständlich an die gleiche Person. Mit ihrer Verbesserung zu Jehova schafft sich die Neue Weltübersetzung nur selbst Schwierigkeiten. Denn entweder betete Stephanus nacheinander zu zwei Personen oder aber der zuerst genannte Herr, Jesus, ist tatsächlich Jehova. also der im Alten Testament als Yahweh, der offenbarte Gott Israels. Welches von beiden will die Neue Weltübersetzung nun sagen? Dass man außer dem alleinigen Gott auch noch zu anderen Helfern und Rettern beten darf? Oder aber, dass Jesus Yahweh ist? Wir wissen es. Jesus Christus ist Yahweh selbst, wie auch Matthäus 1, Vers 21 bestätigt. Allein wir haben Jesus zum Gott und beten zu ihm, sondern wie Römer 9, 5 bezeugt, die gesamte Schöpfung. Menschen und Engel beten Jesus als Gott an und geben ihm Ehre. In Matthäus 2, die Verse 2 und 11 und Hebräer 1, 6 steht Folgendes geschrieben. Die Sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm, und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben, Gold und Weihrauch und Myrrhe. Hebräer 1,6 Wenn er aber den Erstgeborenen wieder in den Erdkreis einführt, spricht er, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Dies beweist, dass Jesus kein Geschöpf ist, denn gewöhnliche Engel oder sonstige Geschöpfe dürfen keine göttliche Verehrung empfangen. Man allein Yahweh anbeten darf, aber Jesus gemäß Offenbarung 5, die Verse 8 bis 14, angebetet wird, ist er Yahweh, in welchem die gesamte Fülle Gottes wohnt. Wenn Jesus nicht der alleinige Gott wäre, sondern lediglich ein Gott, wie zum Beispiel die Zeugen Jehovas behaupten, dann würden alle diese Menschen und Engelmächte Götzendienst betreiben. Denn andere Götter als Yahweh darf man nicht anrufen, noch sie anbeten. In Hebräer 1,6 geht es um die Anbetung Jesu und nicht um seine Huldigung, wie die Neue Weltübersetzung irreführend abschwächt. Und dennoch, obwohl Jesus Gott ist, bleibt er der Sohn Gottes, an den wir glauben und in dessen Namen das ewige Leben besitzen. Die in diesem Abschnitt gestellte Frage, wieso Jesus Gott und dennoch auch der Sohn Gottes sein kann, wurde logisch und widerspruchsfrei beantwortet. Die hier angeführten Bibelverse und Argumente sind stimmig. Im Wissen um die Heilige Trinität bilden sie eine sinnvolle Einheit. Die Herkunft des Heiligen Geistes aus dem Vater. Warum der Heilige Geist eine Person ist. Der Heilige Geist ist ein autonomes Wesen, das vom Gott Vater entsandt wird und schöpferisch und zeugend wirkt. Weil der Geist der Wahrheit spricht, durch Menschen, die er trägt, prophezeit und Anweisungen gibt, muss er eine Person sein. Ihm werden Intelligenz, Gefühle und Wille zugesprochen. Johannes 16, 7-15 bezeugt Folgendes über den Geist. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sage ich, dass er von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird. Außerdem gibt der Geist Gottes Zeugnis, deckt auf, ermahnt, tröstet, verwendet sich für uns vor Gott und sondert und sendet aus. Was alles einer Person zugeschrieben werden muss und kein Wirken einer bloßen Kraft Gottes darstellen kann. Dafür spricht auch, dass der Heilige Geist seine eigene Meinung vertritt und Aufseher einsetzt. Übrigens ist Jesus gemäß Jeremia 3,15 und Epheserbrief Kapitel 4,11-13 Yahweh, weil er die Hirten der Gemeinde einsetzt. Man kann den Heiligen Geist betrüben, anlügen und lästern, und er verwehrt den Menschen mitunter Dinge. Dies alles zeigt deutlich, dass er ein eigenständiges Wesen ist und nicht als eine Energie oder Kraft Gottes abgetan werden kann. Die Aufgaben des Geistes zeigen unverkennbar an, dass es sich bei ihm um eine Person handelt. Er erfüllt die Weisen des Herzens, gießt die Liebe Gottes in den Herzen der Gläubigen aus, führt die Söhne Gottes, nimmt sich unserer Schwachheit an und steht für uns ein. Er selbst ist keine Kraft, sondern stärkt uns mit Kraft. Gemäß Manfred Machers, Jesus Christus, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, zeigen Lukas 1,35, Lukas 4,14, Apostelgeschichte 10,38 und 1. Korinther 2,4, dass der Geist von seiner eigenen Kraft unterschieden werden muss. Der Heilige Geist verleiht uns die Energie zu hoffen. Er enthüllt uns Unbekanntes, belehrt, erinnert und versiegelt die Gläubigen. Er schenkt Vermögen, Liebe und Vernunft. Manfred Macher bringt das Wirken des Geistes in Jesus Christus, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, folgendermaßen auf den Punkt. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass seine Aufgabe darin besteht, die Werke der Schöpfung und der Erlösung zur Vollendung zu bringen. Wer wie Socinianer, Unitarier und moderne Theologen den Heiligen Geist dennoch als eine Person verwirft, müsste zumindest eine Zweieinigkeitslehre vertreten, weil er anderenfalls den Monotheismus oder das in Gottes Wort eindeutig bezeugte Gottsein des Sohnes Gottes ablehnt. Warum der Heilige Geist Gott ist? Dass der Heilige Geist Gott ist, steht außer Frage, denn er wird als Gott bezeichnet, besitzt Eigenschaften, die nur Gott haben kann, wie zum Beispiel Allwissenheit, Allgegenwart und Schöpferkraft. Aus dem Mund Gottes kommend, machte er das Heer der Himmel. Zudem bewirkt der Heilige Geist die Neugeburt der Gläubigen, was ebenfalls allein Gott zu tun vermag. Apostelgeschichte Kapitel 5, 3 und 4. Petrus aber sprach: Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Blieb es nicht dein, wenn es unverkauft blieb? Und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Verfügung? Warum hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. 1. Korintherbrief Kapitel 2, 10. Uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. 1. Korintherbrief Kapitel 6, Vers 19. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt? Und dass ihr nicht euch selbst gehört? Psalm 33, Vers 6 in der Davar-Übersetzung. Infolge des Wortes Jahwes sind die Himmel gemacht und infolge des Geistwindes seines Mundes all ihr Heer. Johannes 3, Vers 5, 6 und 8. Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt, wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Die Ansicht der Arianer, der Geist Gottes sei ein erschaffenes Wesen, ist völlig unbiblisch. Im Tiefgang, die Gemeindebibelschule der FEG Pforzheim, wird dem Arianismus in Trinität, Gottes Beziehung, folgendermaßen widersprochen. Jede Person der Trinität ist für sich vollkommen Gott und nicht nur teilweise. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind alle zu 100% Gott. Jede Person der Trinität hat alle Eigenschaften Gottes. Allmacht, Allwissenheit, Ewigkeit, Souveränität und so weiter. Vollkommen. Die äußerliche Trennung des Geistes vom Vater. Wie im vorliegenden Abschnitt über die Herkunft Jesu aus dem Vater erklärt, kam es durch die Herausgabe des Sohnes aus dem unialen Gott zu einer Zweieinigkeit zwischen ihm und der jenseits aller Dimensionen bliebenen Gottheit. Es stellt sich die Frage, wie daraus die uns bekannte Trinität werden konnte. Der Geist des Vaters konnte nicht einfach durch Geburt herausgegeben werden, Denn dann wäre er ein zweiter Sohn Gottes geworden, was gemäß Johannes 1,18 nicht möglich ist. In diesem Vers wird nämlich betont, dass allein Jesus der aus dem Vater geborene Gott ist. Auch wird biblisch nirgends bezeugt, dass der Geist dem Vater gegenüber eine Sohnesstellung einnimmt. Vielmehr wird er als dessen eigener Geist bezeichnet, was zeigt, dass sich diese Hypostase Gottes als dessen unmittelbare Leiblichkeit fast auf dem Autoritätsniveau des Vaters befindet. Matthäus 10,20: Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters, der in euch redet. Johannes 15,26: Der Beistand gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird der von mir zeugen. Um diese Zusammenhänge besser zu verstehen, sollte man bedenken, dass Gott den Adam in seinem Bild erschuf, und zwar als ein männlich-weibliches Doppelwesen, das von ihm erst später geteilt wurde. 1. Mose 1,27 in der Davar-Übersetzung: Und Elohim erschuf den Adam in seinem Bild. Im Bild des Elohim erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie. 1. Mose 2,21 und 22. Ebenfalls in der Davar-Übersetzung: Und Yahweh Elohim ließ Betäubung fallen auf den Adam, und er schlief. Und er nahm eine von seinen Zellen und verschloss mit Fleisch an ihrer Statt. Yahweh Elohim erbaute die Zelle, welche er aus dem Adam genommen, zu einer Männin und brachte sie zu dem Adam. Der duale Gesamtadam gebar Eva nicht, sondern sie wurde von ihm hälftig abgetrennt, was eher mit einer Schlachtung vergleichbar ist als mit einem Geburtsvorgang. Auf diese Weise wurde Eva zu Adams komplementärem zweiten Teil, also zu seiner ihm gleichwertigen Wesenshälfte, war bei ihrer Schöpfung ein komplett fertiger, erwachsener Mensch. Als Männin, Isha des Mannes, Ish, war Eva gewissermaßen ebenfalls Adam. Aber gesagt war sie der weibliche Teil des ursprünglichen Gesamtadam. Da Adams Erschaffer gemäß Johannes 1,3 und Kolosser 1,16 der Gott Sohn war, siehe hierzu den Abschnitt: Jesus ist der Engel Jahwes, Schöpfer und Bundesgott Israels, und Jesus Yahweh das Bild des Gottvaters ist, bedeutet die Ebenbildlichkeit Adams, dass auch der Gott und Vater Jesu ursprünglich vereint dual gewesen sein musste, eine Teilung erfuhr, dass er getrennt männlich Vater und weiblich Heiliger Geist wurde. Prototyp der Teilung des im Bilde Gottes erschaffenen Adams ist demnach diese äußerliche Trennung des Gottvaters in seinem Heiligen Geist. Der Geist ging aus dem Vater nicht durch Geburt, sondern durch hälftige Teilung heraus, wurde erst später mit Hilfe des Sohnes von Gott entsandt. Da der Sohn damals bereits aus der Gottheit durch Geburt herausgegeben worden war und räumlich gesondert existierte, entstand durch diese Urteilung des dualen Gottes die Dreiheit des Gottvaters, des Gottheiligen Geistes und des Gottsohnes, also die uns bekannte Trinität des Gesamtgottes. Mittels des von ihm nunmehr äußerlich abgetrennten weiblichen Teils kommuniziert der vergleichsweise größer seiende Vater mit seinem Sohn. Umgekehrt verbindet der Gottgeist den Gottsohn mit dem Gottvater, sodass sich Jesus stets auf seinen himmlischen Ursprung ausrichten kann, um dessen Willen zu tun. Als die mütterliche Hypostase leitet der Geist den Sohn und treibt ihn an. Dieser Jesus übergeordnete Wesensteil des Vaters ist auch für alle gläubige Christen, das heißt für seine Kinder im weiteren Sinn, treuer Tröster, Begleiter und Lehrer. Warum Gott im Geist Vater Jesu ist. Gegner der Trinitätslehre führen an, wenn überhaupt, dann müsste man den Heiligen Geist Vater nennen, denn er gab Jesus in die Maria hinein. Lukas 1,35. Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Dieser Widerspruch ist jedoch nur scheinbarer Natur, Denn Jesus wird nicht allein Sohn Gottes genannt, sondern er ist tatsächlich der Sohn des Gottvaters. Er ist aber auch Sohn des Gottgeistes. Denn der Heilige Geist ist die zweite Wesenshälfte des Vaters, sodass alles, was für Gott gilt, indirekt auch für ihn zutrifft. Es erklärt sich also, warum Gott als Vater bezeichnet wird. Denn als sein Geist den Sohn, die Maria, hineingab, gab er ihn gewissermaßen selbst, das Fleisch der Menschen. Außerdem war der Sohn, wie bereits erklärt, noch vor aller Schöpfung aus Gott herausgekommen und hatte bereits damals, also lange vor seiner Inkarnation als Mensch, den Gott zum Vater. Jesus ist also der Sohn Gottes des Höchsten.